damit wir den zweiten Teil getrennt haben können. So, also jetzt gucke ich mal nach dem, was ihr alles geschrieben habt. So, was genau meinst du, schreibt Theresa, als ich das ging, da ging es um Reifwerdung. Er hatte noch nicht die Möglichkeit zur Reifwerdung, beziehungsweise brauchen manche Kinder einfach länger. Ja, manche Kinder brauchen einfach länger. Er hatte noch nicht die Möglichkeit zur Reifwerdung, bezog sich jetzt darauf, ich habe es dann ja auch noch erklärt mit der Tomate. Wenn es ein verregneter Sommer war, also wenn das Kind zum Beispiel schwierige Bedingungen hat, ne, in seinen Beziehungen zu Hause oder in der Schule oder sonst wie, oder hochsensitiv ist oder, dann kann sich das verzögern. Und natürlich ist jedes Kind auch ein einzigartiges Wesen, mit seinem einzigartigen Potenzial. Dieses ganze entwicklungspsychologische Denken hat ja nichts damit zu tun, dass jedes Kind das gleiche Ziel erreichen muss, sondern jedes Kind sollte sein Potenzial optimal entwickeln und entfalten können. Und wenn ein Kind zum Beispiel aus welchen Gründen auch immer entwicklungsverzögert ist, ganz allgemein und gar nicht sprechen kann oder spastisch gelähmt ist und so weiter, dann hat es ein insgesamt natürlich ein anderes Potenzial. Und es geht nicht darum, jetzt alle gleich zu kriegen, sondern dass jedes Kind sein Potenzial optimal entfalten kann. Und natürlich ist darin auch einbegriffen, dass manche Kinder länger brauchen. Es gibt aber auch typische Entwicklungsstadien, die, und das ist dann genau wieder der Punkt, über den ich zu Anfang gesprochen habe, wo, wenn man weiß, was möglich ist, kann man sehen, oh, da müssen wir hingucken. Das Kind ist nicht da, wo es sein könnte. Wo sind eventuell Hindernisse? Also, wenn ich zum Beispiel weiß, dass ein Kind im Idealfall in den ersten 6 Jahren bestimmte Entwicklungsschritte macht in Bezug auf seine Beziehungen zu anderen Menschen. Und dass im Idealfall mit 7 oder 8 Jahren es die Fähigkeit entwickelt hat, zwei Gefühle gleichzeitig im Bewusstsein zu haben. Ja, also einerseits habe ich jetzt mehr Lust, ins Freibad zu gehen. Andererseits habe ich Mama versprochen, hier jetzt noch auf das Geschwisterchen aufzupassen oder irgendwie sowas, das gleichzeitig zu haben. Und wenn ein Kind das mit 12 immer noch nicht hat, dann muss man gucken oder kann man gucken, woran liegt das? Ist dieses Kind Hat das Kind nicht die Möglichkeit gehabt, diese Reife zu entwickeln, weil die Bedingungen nicht günstig waren? Also es hat zu viel geregnet, im Beispiel der Tomate. Oder liegt es einfach in seiner Natur? Ich habe zum Beispiel einen Sohn, der ist hochsensitiv, und der hat ganz viele Entwicklungsschritte später gemacht, zeitversetzt, zum Teil gerade im Sozialen, zum Teil Jahre später. Aber sie sind alle gekommen und er brauchte einfach länger, weil durch diesen großen sensorischen Input er mehr Zeit brauchte. So, darf mich jetzt nicht zu lange bei jeder Frage aufhalten. Ich kann natürlich über jedes Thema einen Tag reden. Genau, es ist bei Kindern und Jugendlichen nicht nur zu berücksichtigen. Alles, was ich hier sage, gilt selbstverständlich bei Erwachsenen genauso. Logisch. So. Im Moment ist die Bindung nicht knüppeldick. Ja, ganz genau. Ich habe da früher immer so ein Beispiel erzählt, wenn das Kind zum Beispiel vorm Fernseher sitzt und guckt gerade eine Sendung oder hackt aufs Tablet oder spielt Lego. Und ich rufe aus dem ersten Stock, hör jetzt mal auf damit und deck den Tisch, wir müssen gleich noch weg oder so. Und dann komme ich 10 Minuten später runter und stelle fest, dass nichts passiert. Ja? Und Gordon Neufeld sagt dann immer, besser wäre gewesen, die Treppe runterzugehen, mich neben das Kind zu setzen, Moment mitzugucken oder mitzugucken, was es spielt und mit ihm Kontakt aufzunehmen, Augenkontakt, sagen, ah, und macht Spaß und oh, ist spannend und hui, hui, hui. Und dann, ja, zu sagen, übrigens, tut mir leid, aber wir müssen jetzt aufhören, tut, 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 Und dann hat sich aber die Bindung zum Kind schon wieder aufgebaut. Ne? So. Dann, Herr Bertrand Stern hat ja schon mit dem Begriff Kind ein Problem, da dieser Begriff den kleinen Menschen vom Subjekt in ein Objekt umwandelt. Also, das sehe ich anders, aber das ist ein Dissens, den ich insgesamt mit der gesamten Sprachphilosophie habe, und auch mit dem ganzen politisch korrekten, und gendergerechten und bla 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 sprechen. Das, was Bertrand Stern da sagt, dass ich in dem Moment, wo ich einen Menschen als Kind bezeichne, ihn von einem Subjekt in ein Objekt umwandle, gilt in meinen Augen nur dann, wenn der Begriff Kind für mich den Bedeutungssack hinter sich hängen hat, Objekt, mit dem ich machen kann, was ich will. Aber wenn ich mit Kind meine, ein Mensch, der noch nicht so lange hier ist und der bestimmte Bedürfnisse hat und ein Riesenpotenzial, dann sehe ich nicht, was in dem Begriff Kind irgendwie abträglich sein müsste. Das ist wie wenn ich sage, das ist ein Italiener. Es kann sein, dass ich ein Freund der italienischen Oper bin und bei jedem Italiener, den ich sehe, kriege ich feuchte Augen, weil ich finde, die singen alle so schön. Oder es kann sein, ich halte gar nichts von Italienern, weil aus irgendwelchen Gründen. Aber nur weil ich sage, es sind Italiener, habe ich ihn ja noch nicht herabgewürdigt. Also das hängt ja davon ab, was ich über Italiener denke. Und der Begriff Kind ist in sich. Er ist natürlich in unserer Gesellschaft belastet durch das, was in früheren Zeiten auch über Kinder gedacht worden ist. Aber wenn wir alle Begriffe, die durch das, was man falsch darüber gedacht hat, belastet sind, aus unserer Sprache streichen, dann können wir überhaupt nicht mehr reden. Dann können wir von Macht nicht mehr reden. Dann können wir von Achtung nicht mehr reden. Dann können wir da können wir von ganz, ganz vielen Dingen nicht mehr reden, die aber wichtig sind, ja. Aber ich habe auch kein Problem damit, dass man das so sieht. Ich würde das nur gerne differenzieren. Das eine ist das Wort, und das andere ist das, was man da an Begrifflichkeit dahinter hängen hat. Also das ist wieder das mit diesen Bildern, die ich am Anfang gezeigt habe, mit den verschiedenen Schatten. Wenn ich in einen Raum einen Stuhl stelle, ja, oder wenn ich nur das Wort Stuhl sage, dann können vier Leute eine völlig unterschiedliche Reaktion haben. Der eine denkt vielleicht, oh ja, Stuhl, das wäre schön, könnte ich mich jetzt setzen. Der andere denkt, Stuhl, ich habe ja wohl mindestens einen Sessel verdient, ja. Der dritte denkt, oh Gott, auf einem Stuhl war dieses schreckliche Verhör, mir wird ganz schlecht. Der vierte denkt, ah, Stuhl, kann ich drunter durchkrabbeln oder kann ich drauf balancieren? So, und das hat mit dem Wort Stuhl nichts zu tun in meinen Augen. So viel dazu, aber in Ordnung. Welche Tipps hast du bei Kleinkindern bis dreijährig, um die Ursachen herauszufinden? Beispiel großer Bruder, knapp 3 Jahre, schlägt, beißt, schubst kleinen Bruder, 18 Monate. Entschuldige, dass ich lache. Aber ja, sie sind Legion, die knapp dreijährigen älteren Geschwister, die ihre anderthalbjährigen jüngeren Geschwister schlagen, beißen, treten, kratzen. Die Ursache ist zum einen Unreife. Aggression ist immer die Folge von Frustration. Und ein dreijähriges Kind hat wenig Möglichkeiten, mit Frustration reif umzugehen, mangels Reife. Und es ist in diesem Fall vollkommen normal. Das heißt, Gordon Neufeld sagte immer, man gut, dass sie so klein sind in dem Alter noch. Ne? Sie sind eigentlich gewalttätige Monster, weil sie noch keine moralisch-ethisch gemischte Gefühle, Steuerung haben. Also nicht gleichzeitig. Ja? Das typische dreijährige große Brüderchen haut dem Baby die Schaufel auf den Kopf, ja? Weil das Baby irgendwie mit Sand geworfen hat oder einfach nur da saß und schon wieder Mama besetzt hielt oder so. Und ist pure Aggression. Und wenn das Baby dann weint, dann steht vielleicht dasselbe dreijährige Brüderchen da und sagt, oh, Baby weint, Mama, Baby weint. Und ist ganz Empathie und Mitgefühl. nur nicht gleichzeitig. Und das heißt, mein Tipp, wenn du zwei kleine Kinder in diesem Abstand hast, ist, lass sie nicht alleine und versuche von der Tendenz her, in dem Wissen, dass es noch eine Weile schwierig und anstrengend sein wird, versuche von der Tendenz her, in dem kleinen Bruder, also in dem großen Bruder, die Würde seiner Größe und dass er der große Bruder ist, zu pflegen und das, guck mal, wie sie dich jetzt anguckt und wie sie dich bewundert und staunt. Das machen die Kleinen ja oft, weil sie die Großen schon vorfinden und tatsächlich sie als Vorbild nehmen. So, der andere Punkt ist, ein Dreijähriger mit einem kleinen Geschwisterchen hat einen herben Verlust erlitten und er leidet täglich hundertfach schlimme Frustrationen, weil Mama ständig von diesem kleinen Quälgeist besetzt ist. Und ich empfehle in allen Fällen, wo das eben, wo diese Folgen dann da sind, dass man dem Großen zwar einerseits klar macht, es ist toll, ein großer Bruder zu sein, aber dass es auch jeden Tag eine Zeit gibt, wo er Mama mal für sich alleine hat wie früher und wo er klein sein darf und wo er sozusagen merkt, er ist jetzt nicht immer nur, ja, du bist der Große, du musst jetzt auch vernünftig sein und das macht man noch nicht oder tut dem Baby doch weh und ja, das weiß er alles theoretisch, aber nicht in dem Moment und er hat noch keine gemischten Gefühle. Das fängt erst mit 6, 7 Jahren an und bis dahin sind wir dafür zuständig. Ich habe da mal so einen wunderschönen Film gesehen vor 30 Jahren, da sah man so einen afrikanischen Stamm, wo die Frauen irgendwie, was weiß ich, irgendwas gestampft haben oder so. Und da waren natürlich auch die Kinder drumherum. Und die eine Mutter hatte so ein kleines Kind auf dem Arm. Und das ältere Geschwisterchen kam immer und wollte das Kleine irgendwie da was machen und so. Und dann sah man immer nur so ganz sanft. Die hat nicht gehauen, die hat auch nicht geschimpft. Die war nur so ganz sanft, das weg. Und hat einfach die Aggression anerkannt in ihrer Ursache, das Kleine geschützt und dem Großen vermittelt, dich habe ich auch lieb. Ne? Und wie gesagt, es ist gut, wenn die großen Kleinen dann auch regelmäßig immer wieder genährt werden in dem Gefühl, ich darf auch noch mal das Baby sein. So. Meine Buchempfehlung Zappel ist gestorbt von Christian Frautschel CH. Na gut, ich höre leider nicht mehr, nur bei mir so. Also meine Internetverbindung ist 1A und LAN. Wenn ihr nichts mehr hört, ist es wahrscheinlich so, dass es bei euch zu schwach ist oder irgendjemand in eurer Umgebung gerade angefangen hat, Netflix zu gucken oder so. Wie finde ich heraus, ob die Ursache an der Bindung, Reife bzw. Verletzlichkeit liegt? Das kommt noch. Ich kann nicht alles am ersten Tag sagen, einfach aus Zeitgründen, indem ich hingucke und indem ich, man kann das an ganz einfachen Dingen sozusagen sehen und prüfen. Wenn ich zum Beispiel beobachte, dass jemand einfach total impulsiv handelt und sich selber überhaupt nicht als Urheber seiner Handlungen, ne, sieht und immer die anderen schuld sind und immer irgendwie, dann heißt es, er ist mit sich nicht in Kontakt. Ja? Und ob er die Reife hat, einerseits, andererseits erwägen zu können, wenn man das einmal, ihr wisst, ich bin sicher, im Laufe dieser Module werdet ihr genau spüren, was ich meine, weil ihr kennt das alle, ihr wisst das alles genau, ich benenne es nur. Mir fällt dazu eine Geschichte ein von Eltern, deren 5-Jähriger wollte unbedingt mit dem Fesselballon fahren, sagt man da ja. Und sie haben dann gefunden, naja gut, wenn das sich so wünscht und Geburtstag und so weiter und haben dann da so eine, die sind ja teuer, diese Fahrten, gekauft und dann mussten die ganz lange anstehen und dann waren sie kurz davor, an der langen Schlange, wo sie eine Stunde angewartet hatten. Und auf einmal wollte er nicht mehr, weil er hatte die ganze Zeit sich gefreut, da ist der Fesselballon. Und dann in dem Moment, wo er einsteigen sollte, nee, da steige ich nicht rein, ja. Weil in dem Moment kippte es und er konnte nicht sagen, ich möchte gerne mit dem Fesselballon fahren und ich habe auch Angst und ich gehe jetzt trotz der Angst da rein, ja, do it scared, sondern es kippte einfach nur, ne, weg. Und dann sind die Eltern ziemlich frustriert, sind sie dann aus der Stange rausgegangen und dann waren sie 15 Meter weg, dann blieb das Kind stehen und sagte, naja, ich will aber Fesselballon fahren, ja. Er kriegte das nicht gleichzeitig zusammen. Er konnte nur entweder oder und im Bewusstsein haben. Ne? Und wenn ich sowas beobachte, dann weiß ich, und bei einem Fünfjährigen ist das normal, das war jetzt nur ein Beispiel, um das deutlich zu machen, dann weiß ich, ja, der kann es noch nicht. Und wie gesagt, beim Fünfjährigen grinse ich dann und denke, schön blöd waren wir, dass wir das viele Geld ausgegeben haben, oder macht irgendwas anderes damit, geht damit angemessen um. Und wenn jemand mit 12 Jahren noch so ist, dann muss man gucken, was ist da los. Ne? So. Genau. Und die anderen Sachen entsprechend. Also da komme ich dann aber noch dazu. Kann man eine verzögerte Entwicklung auch aufholen bzw. nachholen? Ja, das ist ja das Wunderbare daran, dass wir keine Roboter sind, einmal programmiert und dann laufen wir so rum, bis wir Minister sind, sondern wir können alles nachholen. Unser System ist immer auf Gesundheit programmiert. Und wenn in dem Moment, also natürlich in bestimmten Grenzen, die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, als Ceausescu in Rumänien gestürzt worden war, da kamen diese furchtbaren Kinderheime ans Licht. Und diese Kinder waren eben so viele Jahre so vernachlässigt worden. Da waren natürlich Schäden entstanden, die man nicht mehr alle aufholen konnte. Ne? Aber in einem sehr, sehr weiten Rahmen, gerade diese Reifeentwicklung und Bindungsentwicklung und Verletzlichkeit, kann man da ganz viel nachholen. Da gibt es die wunderschönsten Geschichten, wo 12-jährige adoptierte Mädchen, die mit niemandem gesprochen haben, nur mit ihren Babypuppen und so, und als autistisch galten, wo die auf einmal ganz viel nachgeholt haben. Es war natürlich eine sehr anstrengende Phase für die Adoptivmutter und ganz viele Entwicklungen noch nachgeholt haben. Und es gibt auch ganz normale Menschen, die zum Beispiel erst im höheren Alter, kennt ihr vielleicht auch jemanden oder wisst selber, dass ihr schon über 20 oder 30 oder 40 oder 50 wart und dann einen Menschen kennengelernt habt, wo ihr zum ersten Mal eine Bindungsebene von einer solchen Tiefe erreichen konntet, dass ihr dem alles erzählen konntet oder so. Manche Leute finden so einen Menschen erst sehr spät, wenn man den Eltern nicht alles erzählen kann, weil sie dann strafen. Und wenn man dem ersten und dem zweiten Partner auch nicht alles erzählen kann, aus welchen Gründen auch immer. Und mit den Freundinnen ist es auch schwierig oder man so. Und dann manche Leute finden das dann erst ganz spät, diese ganz tiefe Bindung. Und dann kommt es aber. Und dann reifen sie insgesamt nach. Also das gibt's alles. Ganz genau, die Landkarte. Kann ich jetzt nichts zu genau. Was ist mit Kindern, die süchtig nach Lob sind, die immer zu Mama, guck mal rufen? Wie entwöhnt man es davon, ohne ihnen das Gefühl zu geben, dass das, was es macht, nicht wertvoll ist? Wenn ein Kind immer Mama, guck mal ruft, dann hat es das Gefühl, Mama sieht mich nicht, ja? Und versucht eben irgendwas zu leisten. Und das bedeutet, ein solches Kind, da fällt mir sofort so eine Karikatur ein, eine kanadische war das, wo eine Frau mit ihrer Freundin beim Tee sitzt so, und das Kind schreibt im Hintergrund mit so einer Sprühdose irgendwie Mama, siehst du mich oder so? Und dann sagt die Mutter zu ihrer Freundin, beachten Sie ihn gar nicht, er will nur Aufmerksamkeit. Aber Aufmerksamkeit ist das Lebenselixier von Kindern. Und ein Kind, was ständig Mama, guck mal, Mama, guck mal, Mama, guck mal sagen würde, dem würde ich versuchen, ihm auf einer anderen Ebene, die nichts mit Leistung zu tun hat, Aufmerksamkeit zu geben. Und vielleicht wirklich mir mal einen Tag zu nehmen oder sozusagen dem Kind zuvorzukommen und zu sagen, so, jetzt gucke ich dir mal ganz lange zu dabei, wie du, was weiß ich, auch immer machst. Und aber dabei eben nicht loben, sondern nur sagen, ach, und macht dir das Spaß und aha, und warum machst du das jetzt? Aber nicht im Sinne von, warum machst du das denn? Sondern, also einfach, dass du dich für das Kind interessierst. Denn das ist einfach nur ein Signal, dass es das Gefühl hat, ich habe davon zu wenig, warum auch immer. Und ganz viel von diesen Kindern, die immer das Gefühl haben, zu kämpfen zu müssen und arbeiten zu müssen, die haben die wunderbarsten Mütter. Aber es ist oft so, wir haben vielleicht viel zu tun. Wir müssen selber 100.000 E-Mails schreiben, die Welt retten, sonst was machen, andere Kinder betreuen, kochen und so weiter. Und das Kind muss sozusagen immer nach dem Motto, das Rad, was am lautesten quietscht, wird zuerst geschmiert, lernen sie im Grunde, genau wie meine Katze, die hat es auch gelernt, leider Gottes, sie muss immer erst 10 Minuten jammern, bevor ich mich dann endlich losreiße und ihr was zu essen gebe. Ne? Also ganz so schlimm ist es nicht, aber ein bisschen. Und das ist im Grunde nur eine Angewohnheit, wenn ich sofort reagieren würde oder weiß, sie kommt nur ins Zimmer und es ist 7:30, oh, ne? Und sofort ihr sage, ich gebe dir jetzt was, dann spart sie sich und mir das Jammern und sie muss nicht erst darum kämpfen. Und das heißt, wenn Kinder immer wieder stundenlang um irgendwas kämpfen, dann heißt das, wir können ihnen zuvorkommen und es ihnen freiwillig geben. Und gerade Zuwendung ist etwas, wo in der Verhaltenspsychologie, böse, böse, da habe ich jetzt ein Zitat von Adler im Hinterkopf, der gesagt hat, man soll dem Kind, das Kind muss im Grunde immer bindungshungrig gehalten werden, damit man es lenken kann, damit es immer bereit ist, alles zu machen, nur für ein bisschen Aufmerksamkeit. Und deswegen soll man es eben nicht liebkosen, nur mal vielleicht bei einer besonders guten Leistung ihm irgendwie die Schulter tätscheln und so weiter. Aber dieses ganze Gekuschel und Gemuschel, das ist alles bescheuert und das soll man alles lassen. Das Kind muss immer sozusagen lechzen nach Aufmerksamkeit, denn dann können wir es steuern. Das stimmt zwar, aber das ist nicht entwicklungsfördernd, sondern das Kind ist dann nur damit beschäftigt, an uns rumzuzergeln und es ist vor allem total anstrengend für uns. Und wenn wir so tun, Mama gibt's hier wie Sand am Meer und Papa auch und natürlich, gerade habe ich gedacht, ich wollte doch jetzt unbedingt heute mit dir noch das Buch weiterlesen. Ja, natürlich habe ich gerade an was ganz anderes gedacht und ich kann mir auch was Schöneres vorstellen. Aber für das Kind ist es einfach demütigend. Das Kind braucht uns, es braucht unsere Liebe und es ist demütigend, wenn es da immer drum betteln muss. Ja? Und Mama, darf ich auf deinen Arm? Nein, eine Minute, aber jetzt gehst du wieder runter, ja? Oder nur ganz kurz, oder ja, wenn du die Hausaufgaben fertig hast. Stellt euch vor, ihr würdet nach Hause kommen und euer Partner oder eure Partnerin wolltet ihr in den Arm nehmen und ihr würdet sagen, ist die Küche auch fertig? Und wie viel hast du denn heute verdient? Das würden wir nicht lange mitmachen. Da würden wir sagen, also der liebt mich ja gar nicht. Der will ja nur, dass ich was für ihn tue. Und unsere Kinder haben, solange sie klein sind, nicht die Wahl zu sagen, der liebt mich ja gar nicht, ich suche mir jemand Besseren, sondern wir sind die einzigen Eltern, die sie haben und die einzigen Lehrer. Und dann arbeiten sie halt. Ne? Und wenn wir das nicht wollen, dann drehen wir das um und kommen ihnen zuvor. Das sagt man auch jetzt unter gesellschaftlichen Umständen sagt man, oh, der ist sehr zuvorkommend. Was heißt denn das? Er kommt meinen Bedürfnissen zuvor und liest sie mir von den Augen ab. Und ich muss nicht erst dreimal sagen, oh, ich wünsche mir ja so, dass du mal die Garage aufräumst. Das war jetzt fies, das war ein sehr großer Wunsch, aber so. Nächste Frage. Haben jetzt alle. Verstehe ich nicht. Na, viele haben weniger bezahlt, die in Gruppen waren. Und ich wusste auch nicht, dass sich so viele anmelden würden. Aber ihr werdet alles zu eurem Recht kommen. Ihr könnt im Forum alles fragen und ich werde alles beantworten. So, Literaturtipp, wo ich nachlesen kann, Entwicklungspsychologie. Es gibt einmal das wunderbare Buch von Dagmar Neubronner, Der Neufeldansatz für unsere Kinder. Dann gibt es, das war eine Zeit lang vergriffen, gibt es jetzt in einem anderen Verlag wieder neu, weil ich es nicht mehr rausbringen darf, weil ich nicht politisch korrekt bin. Unsere Kinder brauchen uns von Gordon Neufeld, sehr gut. Dann gibt es auch in meinem Verlag erschienen, aber super gut, was heißt aber, super gut wirklich von einer früheren Neufeld-Kollegin von mir, Kinder unter 7 verstehen. Nee, das heißt Vertrauen, Spielen, Wachsen. So heißt das Buch. Der Untertitel ist Kinder unter 7 verstehen, der Unteruntertitel in Klammern und alle, die sich so benehmen. Ihr wisst jetzt schon, was damit gemeint ist, ne? Wenn ich jemanden sehe, der sich wie unter 7 benimmt, sich vielleicht wie ein Kleinkind. Ja. So, das sind die besten Bücher, die ich kenne, die allgemein verständlich sind. Und dieses Vertrauensspielen wachsen hat auch einen sehr ausführliche Literaturverzeichnis. Wie kann ich hochsensibel und Asperger differenzieren? Macht es überhaupt Sinn, in diesen Schubladen zu denken? So nicht, da müssen wir im Forum drauf eingehen, das führt jetzt zu weit. Da habe ich auch übrigens auf YouTube gibt es dazu eine Serie von 7 oder 8 Videos von mir, also bei Dagmar Neubronner, Asperger und hochsensitiv und hochsensibel eingeben, dann kommt ihr zu einer ganzen oder eine Playlist gucken. Da gibt es eine ganze Playlist, wo ich auf dieses Thema stundenlang ganz ausführlich eingegangen bin. So, in den Kindergarten meiner Tochter wird sehr stark mit Verhaltenssteuerung gearbeitet. Es wird auch mit Bestrafung gearbeitet. Das ist für mich inakzeptabel. Es kam aufgrund eines Vorfalls mit meiner Tochter zu einem kurzen Gespräch mit der Erzieherin. Das Gespräch war für mich nicht zufriedenstellend. Nun folgt noch ein Gespräch mit mehr Ruhe. Was kannst du mir empfehlen, wie ich da vorgehen kann? Also, du kannst entweder akzeptieren, wie die das da machen und beobachten, ob das, was du nachmittags mit oder was ihr mit eurer Tochter dann nachmittags und abends und insgesamt macht, stärker ist und du das Gefühl hast, sie entwickelt sich insgesamt gut trotzdem. Oder du kannst sie rausnehmen aus dem Kindergarten, was ich eigentlich noch nicht wirklich erlebt habe, ist, dass Eltern mit einem Elterngespräch mit den Erzieherinnen, diese dazu gebracht haben, ihr Konzept zu überdenken, zu ändern und danach dann auch zu handeln. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Und ich würde, wenn das Kind da bleiben soll, würde ich versuchen, in dem Gespräch nicht an denen rumzumeckern, sondern einfach, ohne es zu benennen, das, was ich jetzt versucht habe, deutlich zu machen, diesen Entwicklungsblick einfach nur zu erzählen, indem du einfach nur begeistert von deiner Tochter erzählst, wie sie sich entwickelt hat und wie sie dazu lernt und sodass sie sozusagen aus ihrem, dass sie einfach, die haben ja auch ein Herz und auch eine Intuition eigentlich, ne? Ist nur von was anderem überlagert, dass man da was erinnern kann. Aber wie gesagt, dass man jetzt sagt, ja, also wissen Sie, das ist für mich unakzeptabel und bitte ändern Sie jetzt das Konzept Ihres Kindergartens, vergiss es. Das werden die nicht tun. Genau. Hast du einen Tipp, wenn schwierige Kinder wegrennen, wenn man ihren Namen ruft, wenn man was mit ihnen besprechen will? Ich renne da nicht hinterher, aber es ärgert mich. Ich warte dann, um eine spätere, ruhigere, günstige Gelegenheit zu erhaschen. Aber das klappt oft nicht. Sie gehen dann immer noch weg, verdrehen die Augen, sagen ja, ja. Wie stellt man dann eine Bindung her? Wie schafft man es, wichtige Dinge mit ihnen zu besprechen? Das ist eine ganz, ganz wichtige und gute Frage. Und natürlich genau dieses Problem, was ich auch angerissen habe, aber natürlich ganz kurz. Der Punkt ist, du musst erst die Bindung aufbauen. Und wenn Kinder sind sehr, sehr intelligent und lernfähig. Und wenn ein Kind, das ist wie ein Hund, wenn ein Kind die Erfahrung, also ein Kind ist nicht wie ein Hund, sondern auch bei einem Hund ist es so, wenn ein Kind oder ein sonstiges warmblütiges Wesen die Erfahrung macht, es wird gerufen und dann passiert was Negatives, dann neigt es dazu, auf Rufen mit Wegrennen zu reagieren. Und das bedeutet, du musst hingucken, inwieweit die, wie hoch der Prozentsatz ist, sozusagen, wie oft es vorkommt, dass du dein Kind rufst, um was Schönes mit ihm zu machen, um es in die Arme zu nehmen, um ihm was Leckeres zu essen zu geben oder ihm was, es ruft, weil du ihm was vorlesen willst oder so. Oder ob 90% der Situationen, wo du das Kind rufst, damit zu tun haben, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und jeder weiß das, das merkt man dann schon am Ton, ne? Aber es hat auch keinen Sinn, jetzt immer zu suchen, Schätzchen, komm mal eben. Das Kind lernt auch schnell, wenn es kommt, trotzdem die Bratpfanne kommt. Aber wenn man, Maria Elisabeth, komm sofort her. Ja, welches Kind würde da gerne kommen? Ist ja klar, ne? Das heißt, bevor ich gerade eine Verhaltensmaßregel und auch so eine wichtige, nützt ja nichts, wenn es wegrennt und nur ja, ja macht. Offensichtlich ist die Bindung in dem Moment nicht ausreichend. Und dann kannst du das, dann redest du an die Wand, ne? Und das hat dann auch überhaupt keine Folgen. Das heißt, es nützt nichts. Du musst mit dem Risiko leben, dass er das jetzt noch macht, weil du erst zu ihm eine Beziehung aufbauen musst. Und die Beziehung muss so sein, dass er Lust hat, auf dich zu hören oder Lust hat, dir eine Freude zu machen oder auch, dass du ihm die Folgen, die das hat, wenn er das nochmal macht und die du aber jetzt gar nicht in deiner Beziehung siehst, sondern hör mal, ich kann dich da dann auch nicht schützen, wenn du dabei erwischt wirst. Erstens bist du nicht versichert, wenn du auf das Auto kommst, das geht bei Kindern erfahrungsgemäß da rein, da raus. Aber wenn du dann irgendwie, was weiß ich, schreckliche Folgen, man fliegt von der Schule oder sonst was, wenn ich sowas sagen müssen würde, würde ich das nicht von mir aus sagen, sondern du weißt ja, wie die Regeln sind. Und das, du kommst wirklich in große Schwierigkeiten. Und da kann ich dir dann auch nur ganz schwer noch helfen. So und so und so. Und wie könnten wir das denn machen? Was könnten wir denn tun, damit du daran denkst? Oder was machst du denn eigentlich immer, wenn du, wo läufst du hin oder so? Dass du musst erst eine Beziehung aufbauen, sonst hast du keine Möglichkeit, mit diesem Kind zu reden. Wenn du das immer nur im Flur siehst, und jedes Mal macht es irgendwas, was es nicht tun darf. Und du rufst es dann und machst es darauf aufmerksam. Und das denkt, oh, die schon wieder. Dann nützt das nichts. Ne? Das heißt, du musst, also ohne Beziehung geht es nicht. Es geht noch nicht mal innerhalb der Familie, wo ja eine Bindung grundsätzlich da ist. Aber auch da ist sie ja nicht immer knüppeldick. Und bei irgend so einem Kind in irgendeinem Kontext oder in einer Schule oder Institution, das hat vielleicht schon gelernt, alle Erwachsene als Feind zu sehen und so und ist gepanzert bis zum Stehkragen. Man braucht erst eine Beziehung. So. Okay, danke schön von der Ausbildung bei dieser Gruppengröße. Hätte gerne mein Geld zurück, hätte gedacht, dass individuelles Arbeiten und Austausch möglich ist. Alles gut. Ja, schreibt mir bitte hinterher eine E-Mail. Aber ehrlich gesagt, wir haben wirklich dieses Forum und die in Kleingruppen, aber ist alles gut. Also ich kann nichts dafür, dass sie so viele angemeldet haben und ich freue mich natürlich und ich freue mich nicht nur wegen des Geldes, das wisst ihr auch. Und wenn das für dich nicht stimmt, verstehe ich, ist für mich völlig in Ordnung. So, genau, habe ich gemacht, glaube ich. Wir haben nun den Friedensstock nach Marshall Rosenberg in der Familie und bereits den einen oder anderen Konflikt gelöst bekommen. Ich finde das Seminar ist prima top, ob für unterwegs mit neuen Situationen mit anderen Menschen. Gut. Meine Frage, ich habe ja ein 10-jähriges Kind, das in der Staatsschule vor 2 Jahren gut 20 bis 30 Minuten am Stück arbeiten konnte. Wir haben gute Bindungswurzeln und hat seit einem Jahr gemischte Gefühle entwickelt. Und doch kann er heute kaum 10 Minuten an etwas sitzen und ist schnell frustriert. Wir sind mit Lerngruppe und Homeschooling unterwegs. Können Kinder in der Reifung auch einen Rückschritt machen oder steckt dahinter, was nicht die Idee? Erstens, Kinder können selbstverständlich Rückschritte machen in der Reifung und das ist das eines der wichtigen Zeichen, wo ich weiß, irgendwas stimmt hier nicht im Leben dieses Kindes. Und da müsste man dann eben, oder sonst, wie kann natürlich auch irgendwie eine schreckliche Krankheit sein oder so, aber das ist es meistens nicht, sondern wo ich jetzt hingucken würde, als erstes wäre, was ist mit Medien? Ja, gerade Kinder, die zu Hause sind, die im Freilernen oder im Homeschooling sind, da schleicht sich das oft ein, dass sie wahnsinnig viel vorm Bildschirm sitzen. Und das ist ein spezielles, großes Thema. Und dann können tatsächlich Reifungsschritte verloren gehen. Ein anderer Punkt kann sein, dass etwas anderes, dass es zum Beispiel beim Wechsel von Schulbesuch zum Homeschooling vielleicht Beziehungen verloren hat oder dass ihr umgezogen seid oder dass ihr auf Reisen seid und da das für das Kind erstmal gewöhnungsbedürftig ist oder dass es, also gehe ich jetzt nicht davon aus, aber es gibt ja auch Fälle, wo Kinder dann schlimme Dinge erleben oder missbraucht werden oder so und dann sind natürlich Rückschritte möglich. Und in jedem Fall, solange du nicht weißt, was eigentlich los ist, ja, es kann auch sein, fällt mir noch ein, wo er jetzt gerade 10 Jahre alt ist. Gut, es kann natürlich auch sein, jetzt ganz, wie gesagt, gesundheitlich so im Rahmen, Impfung oder sonstige Schäden oder es sitzt zu nah am Router und wird mit WLAN zugeballert und so weiter. Das kann die Aufmerksamkeitsspanne auch verringern. Und bis du weißt, was genau los ist, kannst du im Grunde oder würde ich an deiner Stelle so zurückfahren, seinen jetzigen Möglichkeiten entsprechend und nicht darum kämpfen, sondern wenn du beobachtest, es ist im Moment so, er kann sich nur so und so lange konzentrieren, ja, dann ist es jetzt so und dann versuch nicht darum zu kämpfen, sondern guck, woran könnte es liegen und ändere bestimmte Parameter und also zum Beispiel hier, wie heißt es denn, Technik und WLAN und Spiele und so weiter, das kann tatsächlich solche Folgen haben oder eben eine emotionale Belastung und auch, wenn es jetzt ganz früh dran ist, wenn es vielleicht auch noch ein Mädchen ist und schon sich so die Vorpubertät anbahnt, dann, das ist oft eine Phase, wenn Kinder in der Pubertät, passieren die unglaublichsten Dinge, jetzt mal abgesehen von Busen und Pickel, das Kind fängt dann an, sich selbst von außen zu betrachten und zu reflektieren, wie es auf andere wirkt und so weiter. Und das kann sehr alarmierend und beunruhigend sein. Denn wenn jemand keine gute Aufmerksamkeitsspanne mehr hat, dann kann das auch damit zusammenhängen, dass man nervös und alarmiert ist. Es kann natürlich auch sein, also wie gesagt, da muss man wirklich jetzt gucken, individuell, dass in dem Homeschooling, dass es einfach zu langweilig ist oder zu anspruchslos oder zu anspruchsvoll oder nicht die richtigen Themen. Mehr kann ich da im Moment jetzt nicht dazu sagen. So, bei Zwillingen eine Herausforderung, ja. Ab wann ist der Umgang mit gemischten Gefühlen? Bis wann sollte dieser Umgang gehen? Wie gesagt, weites Feld, aller frühestens ab 6 und das kann sich aber bis 9, 10 oder noch länger verschmieren, je nachdem, weil es eben eine Entwicklung ist, wie gesagt, wenn die Bedingungen so sind, dass das Kind diese Reifung nicht machen kann, das sind wieder Tomate und das kann eben verschiedene Gründe haben, so. Wird an Waldorfschulen der entwicklungspsychologische Ansatz befolgt. Also Rudolf Steiner hat in meinen Augen sehr, sehr viel entwicklungspsychologisches und Bindungswissen vermittelt. Und es gibt Waldorflehrer, die machen das großartig. Und es gibt Waldorflehrer, die haben das nicht kapiert oder meinen, es zeitgemäß machen zu müssen oder sind einfach dem Mainstream erlegen. Das kann man pauschal überhaupt nicht sagen. Das, was Rudolf Steiner an Input gegeben hat, hatte ganz viel mit Entwicklungspsychologie und vor allem auch mit Bindung zu tun und mit Entwicklungsförderung. Aber das heißt nicht, dass jeder Waldorflehrer und jede Waldorfschule, dass das da läuft. Das muss man individuell prüfen. Und es kann sein, dass die ganz normale Staatsschullehrerin um die Ecke intuitiv genau das macht, was ich jetzt hier skizziert habe. Und der super truper Waldorflehrer oder Montessori in 50 Kilometer weiter teure Schule, das nicht macht. Also das ist eben was Individuelles, wie man auf das Kind guckt oder ob man eine Methode abarbeitet. Ne? So. Genau, alles ist möglich. Wie kann man einer Neunjährigen helfen, die Reifwerdung nachzuholen? Oder ist das eher Thema der Wachstumsgruppe, beziehungsweise kommt noch? Hat jetzt alles mit Lernbegleitung natürlich, ist auch klar, alle eure Fragen, was ihr schon immer wissen wolltet, poppen jetzt hoch und ich denke auch nicht, dass wir heute pünktlich Schluss machen werden, aber ich beantworte die Fragen auch, aber eben nur kurz und man kann einer Neunjährigen helfen, indem man ihr Geborgenheit vermittelt und ihr vermittelt, ich liebe dich so, wie du bist und du kannst immer auf mich zählen und es hängt nicht von deiner Leistung ab, ob ich dich lieb habe und auch nicht von deinem Verhalten. Dein Verhalten kann ein Problem sein, aber unsere Beziehung ist immer größer als das Problem. So, dann hat das Kind schon mal den besten Boden unter den Füßen und da muss man eben gucken, da kann alles Mögliche los sein. Das führt jetzt im Moment heute Abend zu weit. So, gut, Augenöffner, tröstet mich dann. Ah ja, super, Caro, das hat ja den Link reingestellt, Vertrauen spielen wachsen. Das ist wirklich ein super Ding. zum Thema Aufmerksamkeit verlangen, kann ich aus eigener Erfahrung beitragen. Meiner Meinung nach bin ich eine präsente und aufmerksame Mama, aber als Rückmeldung von anderen weiß ich, dass ich oft abwesend wirke, nicht ganz da. Und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass mein Kind dann natürlich die feinsten Antennen hat und über seit einigen Monaten präsent zu sein, innerlich und äußerlich. Und ich bemerke einen deutlichen Unterschied. Das Mama, guck mal, und am Pullover ziehen ist viel weniger geworden. Super, genau das habe ich gemeint. Wir müssen es nur umdrehen und uns das bewusst machen. Und wir dürfen auch nicht unterschätzen, die früheren Mamas haben einfach nicht am Computer gesessen, sondern am Waschbrett gestanden oder sonst was gemacht und waren geistig präsent, konnten dabei reden, konnten singen, konnten lachen, konnten das Kind angucken. Und wir sind heute, wenn wir am Computer sitzen oder am Handy oder sonst was, wir sind weg, wir sind da drin. Und das macht die Kinder auch nervös, ne? Weil sie zu Recht davon ausgehen, dass wir sie in dem Moment nicht wahrnehmen. Was ist, wenn ein Kind so überfreundlich immer vielen Dank sagt und das bei allen Dingen in allen Momenten? Das kann unterschiedliche, ganz unterschiedliche Gründe haben. Es kann sein, dass das Kind das einfach gelernt hat. Ich denke sofort an meinen jüngeren Sohn, der als allererstes Wort immer ganz wunderschön Gacke sagte. Einfach war immer, wenn man, weil er es einfach beobachtet hatte und weil ihm das Spaß machte und so. Es kann sein, dass das Kind ängstlich ist und es recht machen will. Es kann sein, dass das Kind hochsensibel ist und sich einmal gemerkt hat, man muss immer Danke sagen und das dann immer macht. Ich erinnere mich, dass mein Vater mir mal erzählt hat, er hat mit jemandem eine Bibliothek umgeräumt und der Mann, mit dem er das gemacht hat, hat bei jedem Buch, was er ihm angereicht hat, Bitte und Danke gesagt. Und er ist fast wahnsinnig geworden, weil das einfach unangemessen für ihn sich anfühlte. Ne? So. Genau, also es kann unterschiedliche Gründe haben. Muss man jetzt genauer hingucken. Du müsstest eben jetzt dich fragen, was hat das Kind für eine Bindung? Wo ist das Kind mit seiner Reife? Wie alt ist das Kind? Wie ist es mit seiner Verletzlichkeit? Kann das Kind weinen? Da kommt aber alles noch. Ne? Wie gesagt, ich kann nicht alles am ersten Abend euch vermitteln. Anne-Sophie macht einfach, also jeder, der unzufrieden ist jetzt mit dem Kurs und so weiter, mach bitte einfach dann, schreib mir eine E-Mail. Das machen wir nicht jetzt hier. Wie kann eigentlich eine Bindung herstellen, wenn das Kind wütend ist? Super. Wenn das Kind wütend ist und zwar auf dich wütend ist, lass es in Ruhe und sei da, vermittle ihm, ich bin da und aber bedränge es nicht. Denn wenn ein Kind auf dich wütend ist oder auch dann will es in dem Moment nichts mit mir zu tun haben. Es ist wie wenn wir uns mit unserem Partner oder Partnerin streiten und sind stinkesauer und dann kommt der auf einmal und will uns in den Arm nehmen. Ja? Und dann sagen wir, jetzt lass mich gefälligst in Ruhe, ich bin gerade sauer. Ja, jetzt hab dich doch nicht so. Ja, das erleben wir als übergriffig und als völlig unangemessen und macht uns noch wütender. Das heißt, das geht nicht, das geht auch bei einem Kind nicht. Das habe ich einmal zentral falsch gemacht. Bei einem meiner Kinder, wo ich dachte, gerade frisch Neufeld, irgendwie, der war auch wütend und ist in sein Zimmer gegangen, hat die Tür abgeschlossen und war sauer. Und ich dachte, ja, ich muss da die Bindung jetzt aufbauen und so. Und dann bin ich über den Balkon in sein Zimmer rein und habe dann gemerkt, boah, der wurde so sauer. Das war jetzt wirklich übergriffig. Und dann habe die Tür aufgeschlossen, bin rausgegangen und habe ihn dann in Ruhe gelassen und habe dann auch später gelernt, ich war, wie gesagt, ganz am Anfang mit meinem ganzen entwicklungspsychologischen Wissen, in dem Moment, wo das Kind die Bindung nicht will, wo das Kind beleidigt ist und sauer ist und stinkig ist, es nicht bedrängen, sondern es darf diese Gefühle haben, es auch nicht persönlich nehmen, aber ich kann es in dem Moment nicht trösten. Ich bin die Falsche. Ja? Es kann vielleicht zum Papa gehen dann, aber wahrscheinlich tut es das dann auch nicht. Und einfach abwarten und immer mal so ganz, ne? Ich hatte einen Sohn, der pflegte immer Türen schlagend rauszurennen. Und dann bin ich ihm auch ein paar Mal hinterher und habe gemerkt, es bringt es überhaupt nichts, es macht die Sache nur schlimmer. Und ich habe dann einfach eine Weile gewartet, habe dann vielleicht nach 10 Minuten gesagt, irgendwie die Tür auf und dann so in den Flur gerufen, willst du gleich auch mitkommen, einkaufen? Oder irgendwie sowas, sowas ganz Unverfängliches. Ne? Und entweder er hat dann gesagt, nein, okay. Dann habe ich einfach noch mal 10 Minuten gewartet. Oder er hat gesagt, Und dann habe ich nicht gesagt, ah ja gut, dann können wir uns ja bei der Gelegenheit auch gleich wieder vertragen und nimmst du mir das noch übel? Und dann habe ich nichts dazu gesagt, sondern gesagt, ja super, wir fahren dann gleich und dann können wir auch gleich noch bei dir gucken, ob mit deinen neuen Schuhen oder irgendwie, eine Brücke gebaut, die nichts mit dem Konfliktthema zu tun hat. Ne? Und dann irgendwann abends beim Guten Nacht sagen, kann man dann sagen, boah, heute Mittag warst du ja so sauer auf mich, du hättest mich ja am liebsten verhauen. Ja! Entweder sagt das Kind dann, ja, aber jetzt habe ich dich wieder lieb. Oder sagt, ja, das war auch ganz blöd von dir. Und dann ist es immer noch, und das ist bei uns ja auch so, je wütender wir sind, umso länger brauchen wir. Und wenn unser Partner, daran finde ich, kann man das immer am besten verstehen, wenn unser Partner uns diese Zeit nicht gibt, sondern verlangt, wir sollen jetzt hier und jetzt wieder mit ihm einverstanden sein, das geht nicht, das kann man nicht erzwingen. So, hast du Tipps, wie man bei einem Kind 11 in einer Lerngruppe mit zwei anderen eine Beziehung aufbauen kann, das oft weggeht und nicht mitmacht? Er möchte schon auch gern lernen. Ihm scheint es auch unangenehm zu sein, wenn er das Gefühl hat, dass er nicht gut genug ist. Er macht selbst keine Vorschläge, auf was er Lust hat. Es kann gut sein, dass dieses Kind in einer Lernblockade ist, also in der Schule oder sagen wir mal so. Viele Kinder haben die Erfahrung gemacht, dass sie, wenn sie etwas nicht gut können, beschämt werden. Und in der Schule ist ja eines der Grundprinzipien immer dieses Vergleichen, ja, anhand der Zensuren und besser, schlechter und so. Und auch die bemühtesten Lehrer können an dieser grundsystemimmanenten Sortiererei und Konkurrenzdenkerei nichts ändern, denn am Ende des Jahres spätestens kommen dann die Zensuren. Und viele Kinder hören dann auf, sich zu zeigen, denn wenn ich etwas lernen will, dann kann ich es ja noch nicht. Dann stelle ich mich vielleicht dumm an und es gelingt mir nicht oder es gelingt jemand anderen schneller. Und wenn ein Kind gelernt hat, dass das peinlich und verletzend ist, dann braucht es einfach Zeit. Und ich würde ihn einfach Ich würde versuchen, ihm Brücken zu bauen, dass er dabei sein kann, so ein bisschen aus der zweiten Reihe. Und ich würde so Situationen, wo er dann gefragt wird, vermeiden, sondern würde versuchen, in der Zeit, während er jetzt eben dann weggeht und so, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Und auch, du kannst es ihm auch selber vormachen, wenn du selber irgendwelche Dinge auch ausprobierst und sie dir auch nicht so gelingen, ja. Das macht auch viel mit Kindern, wenn sie sehen, wie wir damit umgehen. Wenn wir, wenn sie kommen und zeigen uns ihr Skateboard und wir sagen, weigern uns da auch nur einmal zu probieren, aus Angst, dass wir uns dann lächerlich machen, dann merken sie sich das auch, ne? So, und wenn er keine Vorschläge macht, worauf er Lust hat, ist er entweder noch in dieser Verweigerungshaltung. Und es ist ja so, das hat sich inzwischen auch schon bei vielen Menschen rumgesprochen, wenn ein Kind sozusagen unter Druck lernen musste und dann in eine freiere Situation kommt, dann dauert dieses Umschalten von wir mussten bis Seite 15 lernen und ich habe auch bis Seite 15 gelernt aber oder gelesen, aber keinen Satz mehr. Ja, so dieses Dienst nach Vorschrift, das muss erstmal aus dem System raus. Das ist wie eine Entgiftung. Und die Kinder klappen nicht gleich um. Oh super, ich muss nicht mehr zur Schule. Ja, dann kann ich ja jetzt endlich das machen, weshalb ich auf diesen Planeten gekommen bin. Sondern das kann Monate dauern. In dem Buch, das Teenager-Befreiungshandbuch, was ich auch rausgegeben habe, werden ganz viele Geschichten erzählt und die Grace Llewellyn, die ja auch früher Lehrerin war, erzählt dann auch, dass sie, also als ganz grobe Faustregel, aber es ist tatsächlich was dran, so viele Jahre, wie das Kind in der Schule war, so viele Monate braucht es, bevor man damit rechnen kann, dass es sozusagen in seine Kreativität findet. Insofern easygoing, langsam und geduldig im Anfang. Das Problem heute ist, in der Zeit, wo eigentlich diese Entgiftung stattfinden soll und wo die Kinder noch nicht kreativ sind, sondern eher rumhängen, versacken sie dann zunehmend am Computer und finden dann gar nicht mehr zu ihrer Kreativität, weil sie dann im Computer verloren gehen. Ne? So. Wir haben null Medien hier. Okay, ja, dann schauen wir mal. Also im Forum geht es dann weiter. Sind die gemischten Gefühle als Zeichen für Reifwerdung oder können Kinder, die gemischten Gefühle haben, dennoch in diesem Bereich ein Problem haben? Also ich kenne niemanden, der kein Problem mit gemischten Gefühlen hat. Jedem von uns, auch mir, gehen irgendwann die Mischung verloren und ich bin nur noch sauer oder nur noch zornig oder nur noch ängstlich oder so. Und das ist ein Entwicklungsprozess. Also natürlich hat man damit immer noch Probleme, wenn ein Sechsjähriger anfängt, irgendwas gleichzeitig zu fühlen, meine Schwester nervt, aber ich habe sie auch gern. Und wenn ich sie jetzt zu doll ärgere, dann mag sie nicht mehr mitspielen, also höre ich jetzt auf. Dann ist das so ein Fingerhut von gemischten Gefühlen. Aber so wie sie dann was kaputt gemacht hat, dann war es das mit den gemischten Gefühlen. Und dieser Fingerhut, der wird ganz allmählich größer. Und je reifer ein Mensch ist, umso ausgeglichener werden wir und umso mehr braucht es, bevor man diese Mischung verliert. Aber man kann, obwohl man schon gemischte Gefühle grundsätzlich hat, das ist wieder wie mit der Bindung. Diesmal knüppeldick in bestimmten Situationen und dann eine hauchdünne Spinnwebe. So. Medien stresst mich auch total. Genau, das ist jetzt, wir müssen jetzt gucken. Ich werde jetzt nur noch direkt auf das eingehen, was jetzt zum Thema Entwicklungspsychologie hat. Sonst sitzen wir hier um 11 noch. Und ich ermutige euch herzlich, kopiert euch die Frage und stellt sie im Forum nochmal. Dann können wir da nämlich in die regsten Diskussionen gehen. Was läuft schief, wenn ein 7-Jähriger regelrecht Konflikte herausfordert und den Geschwistern mit den Eltern? Er versteht die Regel doch absichtlich, hält das nicht dran. Bindung. Da ist irgendwas auf der Bindungsebene, dass er das Gefühl hat, er ist der Chef oder ihr liebt ihn sowieso nicht und dann so oder er möchte gerne, also gerade bei hochsensiblen Kindern ist es oft so, die wollen gerne selber bestimmen. Und auch gerade bei Kindern, die sehr gute Bindung haben und sehr erfüllt sind, da kommt dann dieser Hänschen-Klein-Modus und dann suchen sie eben alles Mögliche. Werden deine Antworten zu den gestellten Fragen nicht aufgezeichnet? Das wäre sehr schade, weil das super wichtig ist. Natürlich werden die aufgezeichnet. Hallo, das ist ja das, was individualisiert, der individuelle Teil, ne? Der 11-Jährige ist schon 1,5 Jahre aus der Schule, aber sehr viel vor dem Computer. Wie können die Eltern damit? Ja, unbedingt Regeln aufstellen. Ihr würdet ihm auch nicht Heroin zur Verfügung stellen oder Pornos oder Schnaps oder so. Also gehe ich mal davon aus, weil ihr wisst, es kommt eine Zeit, wo er das selber entscheiden muss, wie er damit umgeht, aber 11 ist noch nicht die Zeit. Ja, also in meinen Augen jetzt, je nachdem. Aber es ist einfach eine grundsätzliche Schieflage. Ganz theoretisch wäre es so, dass die Welt ein spannender Ort ist und jedes gesunde Kind, was gesunde Bindung hat, die reale Welt spannender findet als den Computer. In der Realität, in der wir leben, ist es aber so, dass die reale Welt so computerverseucht ist, zum einen, und die Freiräume und gesellschaftlichen Begegnungsräume für unsere Kinder so verkümmert, verkleinert, verkleistert sind, dass die meisten Kinder überhaupt keinen Raum mehr haben in der realen Welt, wo sie unbeobachtet irgendwas machen können, draußen oder irgendwie sowas. Und wenn, dann haben sie keine anderen, die da mitmachen. Und die virtuelle Welt ist ein Raum, in dem gerade Kinder die Erfahrung machen können, ohne diesen lästigen körperlichen, das, was sie alles noch nicht drauf haben, motorisch und kräftemäßig, was sie noch nicht dürfen und was zu gefährlich ist und so. Im Internet geht das alles. Das ist viel, viel einfacher im Internet. Das ist eine derartige suchthafte Situation, dass in meinen Augen irgendwann in der Pubertät natürlich im Idealfall der Zeitpunkt kommt, wo man dem Kind diese Verantwortung selber gibt und wo das Kind selber motiviert ist, nicht so süchtig sein zu wollen und damit selber erwachsen umzugehen. Aber es ist für uns alle, für die gesamte Menschheit, ist es ein Riesenproblem. Und ja, Regeln aufstellen, unbedingt. Und zwar möglichst so, dass das Kind zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag also ein Kontingent hat und wenn das Kontingent alle ist für den Tag, dann ist Schluss und dann geht das Kind durch den Entzug an dem Tag und kann dann irgendwann noch anständig spielen. Da habe ich schon so viele Geschichten gehört von Eltern, die dann irgendwann das Tablet weggetan haben und es war 3 Tage lang die Hölle mit ihren kleinen Kindern und am 3. Tag, es war wie ein Entzug, die waren richtig auf dem Affen und haben nur geschrien und getobt und gestritten und gehauen und so und nach 3 Tagen fingen sie dann an, wunderbar miteinander zu spielen und also das hat eine riesige Rolle, spielt eine riesige Rolle. 12-Jähriger immer wieder ausflippt oder wütend wird mit Schimpfworten, meist bei HÜ, ich kenne mich im Schuljargon nicht aus, oder Sachen, die er zu erledigen hat oder etwas einfach unerledigt lässt, wenn er sich beruhigt hat, sucht nach Umarmung, kuschelt. Ja, da ist sein Mischbecher überfordert. Da reichen die gemischten Gefühle noch nicht, sondern er ist einfach frustriert. Ihr müsst mal bedenken, die Kinder, gerade wenn sie zur Schule gehen, müssen so viele Stunden am Tag das machen, was andere wollen. Das ist eine unglaublich frustrierende Situation für jedes Kind, was nicht schon völlig gebrochen ist, ne? Und ich kann das verstehen, dass sie dann immer ausflippen. Und je mehr es eigentlich seine eigenen Sachen machen möchte, umso stärker ist dann natürlich der Frust. Wie komme ich nochmal zum Forum? Lies einfach nach in dem Brief, den du heute erhalten hast. Da steht das heute alles auch nochmal drin. Meine Jungs machen auch viele Lernprogramme auf dem PC und dann driften sie aber auf andere Kanäle. Kann man das gut strukturieren, portionieren? Wie viel empfiehlst du für 9- bis 11-Jährige? Das ist individuell, aber ich würde sagen, mehr als 2 Stunden am Tag würde ich nicht machen. Also das ist eigentlich schon viel. Es gibt andere, die machen eine halbe Stunde in der Woche. Aber das muss jede Familie muss da ihren eigenen Umgang finden. Ne? Wenn der Vater Programmierer ist, dann so. Und ja, das ist wirklich, man muss dann eben gucken. Das Wichtigste ist gerade wenn die Kinder älter werden, sie selber zu motivieren, dass sie diese Abhängigkeit nicht wollen. Und auch da, es ist wirklich ein Riesenproblem. Digitale Hysterie von Georg Milz, na, kenne ich nicht, bestimmt interessant. Wie erkenne ich Suchtpotenzial beim Medienkonsum oder auch bei Süßigkeiten? Also verstehe ich es nicht. Das Buch hieß Teenager Befreiungshandbuch. Ups, Befreiungshandbuch. Und das gibt es beim Genius Verlag. Verlag.de. Das war ein Buch, was mir unglaublich geholfen hat. Ist ja jetzt schon die zweite erweiterte, überarbeitete Auflage oder Ausgabe. Damals meinen Weg zu gehen, weil da so viele Geschichten drin stehen, was andere Familien gemacht haben und wie sie es gemacht haben und was die Kinder getan haben und so. Ganz genau. Oh, tatsächlich sind wir jetzt durch. Habe ich irgendjemanden in meiner Panik vorhin übersehen und seine Frage nicht beantwortet? Dann noch mal posten. Ansonsten hätte ich nicht gedacht, dass ich mit den zum Teil über 40 Fragen oder Wortmeldungen dann doch halbwegs pünktlich fertig werde. Ihr Lieben, ich verstehe, dass es für manche frustrierend ist, dass wir so viele sind. Ist jetzt so und wir haben das Forum und da ist unendlich Platz und ich werde dieses Forum auch wirklich betreuen und auf alle Fragen eingehen und ihr könnt da auch ganz viel, auch wie es ja hier schon anfängt, untereinander euch auch austauschen. Und es ist eben, einerseits ist es natürlich, genau sind wir viele, andererseits sind wir viele. Und allein lest euch diesen unglaublichen Reichtum in der Vorstellungsrunde durch im Forum. Also ich liebe es und daraus kann eine richtige Kraft werden. Genau. Jetzt verarbeiten, wirken lassen und so weiter. Gute Nacht und ich bin ganz stolz, dass ich pünktlich Schluss mache. Wie gesagt, nutzt das Forum. Das Forum ist eine große Chance und es ist einfach viel besser als bei Telegram, wo dann alles irgendwie weg ist und man nicht sortieren kann. Und verdaut es gut und stellt eure Fragen. Und wie gesagt, ab nächsten Dienstag bin ich dann 2 Wochen nicht da und auch wirklich dann offline. Aber bis dahin ist dann auch viel Zeit. Okay. Ciao und danke, dass ihr dabei seid. Und der Chat und alle Aufzeichnungen kriegt ihr ja zugeschickt. Also habt ihr alle im Nachhinein zur Verfügung und könnt dann alles nochmal in aller Ruhe und könnt auch den ganzen Chat durchlesen und so.